Eileen Gray.
Eine der größten Designerinnen der Welt.
Das ist das Spannende für mich, dass eigentlich die Funktion bei ihr im Vordergrund war.
Sie hat sie mit Le Corbusier angelegt.
Ich glaube, dass ihm zum ersten Mal durch ihr Gebäude aufgezeigt wurde, wie es anders geht.
Und dann hat er es zerstört.
Ja, man kann sagen, er hat es vergewaltigt, das Haus. Und wie er gestorben ist, hat der ein Staatsbegräbnis gekriegt. Und wie sie gestorben ist, sind drei Leute zur Beerdigung gegangen und es war ein anonymes Begräbnis.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Hey Simon, Episode 6. Wenn wir ein Kind wären, dann wären wir jetzt ein halbes Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch.
Hallo Peter. Auch als Nicht-Kind, als Podcast ist man trotzdem ein halbes Jahr, oder?
Ja, ich finde es Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Das fällt mir bei solchen Dingen extrem auf. Also ich habe einfach das Gefühl, wir haben gerade erst begonnen im Jänner und jetzt ist es bereits Juni und wir sind in der 6. Folge. Und wir haben es letztes Mal schon angeteasert. Ich finde die heutige Folge wahnsinnig spannend, weil es etwas ist, worüber ich überhaupt noch nicht Bescheid gewusst habe. Aber wir waren im Kino,
ja.
Und dann haben wir gesagt, das ist eine Folge wert. Denn sie ist so richtig, sie hat alles, ja, wie man im Kino sagen würde, von der Dramaturgie her. Sie hat eine tolle Hauptdarstellerin, sie hat einen Bösewicht, wenn man so will, der auch einen großen Namen hat.
Intrigen.
Intrigen zieht sie fast über ein ganzes Jahrhundert hinweg, ich glaube 97 Jahre.
Zwei Weltkriege.
Ja, unglaublich. Und es geht um eine der größten Designerinnen der Welt.
Die keiner
kennt. Der Geschichte, die keiner kennt und zumindest die in ihrem Leben die allerlängste Zeit keiner gekannt hat.
Ja, das war, glaube ich, sicher das Tragischste wahrscheinlich an dem Ganzen, dass sie es selber sehr lange miterlebt hat, wie unbekannt oder wie wenig Anerkennung ihr Werk Zeit ihres Lebens bekommen hat. Jetzt muss man sagen, ist Gott sei Dank eh ein bisschen anders.
Hm. Wollen wir es einmal nennen? Ja, wollen wir mal den Namen sagen?
Einige vielleicht? Haben es eh schon erraten. Es geht heute um die Eileen Gray.
Genau.
So eine irische Designerin, die aber Zeit ihres Lebens die meiste Zeit in Paris verbracht hat und somit kann man sagen, irisch-französisch Designerin.
Ja, und die wahnsinnig lange in der Versenkung verschwunden war, ja. Bis sie eigentlich ganz zum Schluss in ihrem Leben doch die Anerkennung bekommen hat, die sie verdient hat für ihr Werk, für ihre Designs, für ihre Architektur. Aber ich würde auch sagen, vielleicht ist es zu spät in ihrem Leben gekommen, denn in einem der Filme, die wir uns ja dann angeschaut haben, sieht man sie im Interview und man hat das Gefühl, das Interview wäre besser gewesen 10 Jahre früher.
Der ist auf jeden Fall, auf der anderen Seite muss man sagen, sie war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie 95 oder so in die Richtung und ich kenne tatsächlich, also mir fällt jetzt gerade niemand ein, der so alt ist, aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nur Interviews so führen zu können. Und ich finde, sie schaut ja auch sehr adrett aus und sie hat ja relativ frühzeitig in ihrem Leben ja das Augenlicht fast verloren und auch das Hören. Mhm. Und von dem her, ja, klar wäre es sicher besser früher gewesen, aber ich bin froh, dass es überhaupt diese Aufnahmen gibt. Und
absolut.
Und dann damals der Sef Aram an sie herangetreten ist, um diese Rechte überhaupt Zeit ihres Lebens, weil das ist immer schade, wenn dann irgendwelche Nachfahren dieser BIE eh nicht gegeben hat, aber irgendwelche Stiftungen oder was weiß ich was dann über so ein Design-Övre verfügt. Da finde ich es dann trotzdem nur besser, auch wenn schon wer sehr alt ist, dass
ja, absolut.
Der oder die Person das selber noch bestimmt.
Das stimmt hundertprozentig. Simon, ich habe das mit dem Augenlicht noch nie gehört, ehrlich gesagt, das ist mir komplett neu jetzt. Ist das, glaubst du, für einen so visuellen Menschen, wie sie das war, oder generell für Designerinnen, für Architektinnen, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du einfach dann nicht mehr sehen kannst? Oder ist es so wie bei Beethoven, der das Gehör verloren hat und trotzdem weiter komponiert hat? Glaubst du, ist das Gespür dann schon über den Sinn hinaus gehoben?
Also sie hat auch noch weiter skizziert und sie hat nur weiter Sachen gezeichnet. Sicher auch, weil sie es im Kopf gehabt hat und die Vorstellung ist ja, glaube ich, immer stärker wie jetzt das Sehen per se. Natürlich, ja, ich kann mir das jetzt natürlich nicht vorstellen, aber man muss ja auch sagen, sie hat ja eigentlich dann, es gibt in dem Sinne ja kein Spätwerk von ihr, was jetzt die Möbel anbelangt. Also da hat sie ja nichts mehr. Also durch das ist es in Vergessenheit geraten. Ich glaube, da ist ja sicher eine gewisse Bitterkeit dazugekommen durch diese, wenn wir nachher darüber reden.
Durch den Schmach.
Durch den Schmach.
Durch diesen Diebstahl,
genau,
der
genau,
nie 100% glaube, aufgeklärt wurde.
Genau, und hat sie, glaube ich, da auch Abstand geistig selber genommen. Und sie war ja damals schon sehr alt. Also quasi in ihrer Blütezeit, wo sie angefangen hat, kann man sagen, war sie Anfang 40.
Ja, ist auch wirklich jung an sich. Ne?
Heutzutage, ja. Ja. Aber jetzt im Vergleich zu den anderen Darstellern quasi damals, war sie schon in einer älteren Generation. Und man muss ja vorstellen, sie ist quasi Ende des 19. Jahrhunderts geboren, also in einer komplett anderen Zeit. Also das ist ja überhaupt für mich das Unvorstellbare, also auch die ersten Fotos, die es gibt von ihr. Also es gibt generell sehr, sehr wenig Fotos von ihr, sehr wenig Fotografien.
Alle im Profil?
Alle im Profil, außer diese ganz am Anfang. Aber wie sie dann quasi Künstlerin oder Designerin war, da hat sie sich dann nur mit dem Profil fotografieren lassen. Und da sieht man auch ein Stück weit an der Mode, was das damals für arger Wechsel eben um die Jahrhundertwende, Art Deco,
komplett
dann und Moderne und wie die dann, und das, ich finde, das sieht man auch bei ihren Möbeln, wie weit die sozusagen in ihrer eigenen Wahrnehmung oder in ihrer eigenen Zeit dann schon gelebt hat, um solche Sachen überhaupt zu entwerfen. Mhm. Und das ist, finde ich, das grundsätzlich auch Traurige, dass ihr, weil wenn es jetzt einfach irgendwelche Stücke oder Möbel gewesen wären, dann wäre es auch schade, aber in dem Fall finde ich es nur mal ja, verwerflicher, weil es eben ihr eben einfach die Anerkennung und die, nach wie vor nicht. Also ich habe eben auch in der Recherche ein paar so Texte aus Zeitschriften über sie gelesen, wo das einfach nach wie vor nicht wirklich anerkannt wird oder auch nicht, ich weiß nicht, ob sie das nicht verstehen oder so, weil es, glaube ich, ja natürlich dann sehr wenig dokumentiert wurde, weil sie auch nie, kann man sagen, für dann einen Hersteller produziert hat, sondern eben viel für sich selber, für ihre eigenen Häuser, für Freunde, für ihren eigenen Möbel, ihr eigenes Möbelgeschäft sozusagen, was sie da gehabt hat. Oder eigentlich war es eine Galerie, aber da hat sie so Kleinserien gemacht, aber eigentlich nie mit einem Hersteller gemeinsam. Und vielleicht war es dadurch auch zu wenig in der allgemeinen Wahrnehmung. Ich meine, das Haus von ihr und die Sachen sind schon publiziert worden, auch damals in Zeitschriften, teilweise auch falsch. Es ist immer wieder ihr Name falsch geschrieben worden. Also das hat sie, glaube ich, auch selber, da gibt es auch Aufzeichnungen, wo sie selber, glaube ich, sich da ja teilweise lustig macht, aber teilweise auch natürlich, angefressen ist.
Also drüber. Ist heftig, oder?
Sie schreibt mir ja mit AY und dann wurde sie sehr oft mit EY geschrieben und auch der Vorname falsch. Und halt, ja, also da ist es schon irgendwie losgegangen, dass man der Frau einfach viel zu wenig Öffentlichkeit generell geschenkt hat und eben dann. Vielleicht fangen wir an mit, weil so richtig schlimm ist er dann eben worden mit dem Gebäude sozusagen, mit dem Haus.
Genau, also, wir müssen einen Break machen, Simon, weil wir reden uns schon wieder ein.
Ja.
Ich glaube, sie hat mehrere Probleme gehabt. Sie hat sie mit ganz großen Namen angelegt, unter Anführungszeichen. Le Corbusier gilt als... bis heute unter
Recht,
vielen.
Also zu Recht hat sie sich angelegt.
Ja, absolut. Ja. Also, wir gehen auf das später ein, aber machen wir noch einen Teaser, bevor wir zu unserer ersten Kategorie kommen. Sie hat sie mit Le Corbusier angelegt, der schon damals als größter Architekt gegolten hat. Sie kommt aus einer Zeit, wo natürlich publizierte Dinge verschwinden. Heutzutage wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen.
Genau.
Dass du mit Online-Medien hast du schnell einmal so eine Präsenz, die nicht mehr weggeht. Aber wenn natürlich vielleicht einmal ihr Name mit dem Haus, das du ja auch schon angesprochen hast, in Verbindung gebracht wird, was ist 15 Jahre später? Da denkt vielleicht keiner mehr an diese erste Publizierung. Und deshalb, das ist, glaube ich, auch ein Problem. Und das ist heftig, wenn man das sagen muss, sie war halt in dieser Zeit unter Anführungszeichen nur eine Frau. Weißt du, was ich meine?
das muss man fast leider sagen,
absolut,
ist nach wie vor das gleiche Problem. Also wir sind jetzt 100 Jahre später, kann man sagen, und es hat sich nicht wesentlich was geändert. Also es gibt, sage ich mal, eine Handvoll Frauen in der Designszene, die bekannt sind oder die eben einen gewissen bekannten Namen haben. Und dem gegenübergestellt, weiß ich nicht, wie viele Männer. Mhm. Und das ist eigentlich das Traurigste an dem Ganzen, dass bei ihr damals klarerweise, das war einfach gesellschaftlich, also ich glaube, sie war auch sogar eine der ersten Frauen, die überhaupt da einen Führerschein gemacht hat und studiert hat.
Ja, aber sie war absolut cool.
Voll.
Sie ist herumgeflogen, also auf der Welt, ja, ist Autos gefahren.
Genau, so die, also Cabrio, also die Cabrio durch Paris gebannert. Und hat sicher einen sehr, man muss auch dazu sagen, sie kommt aus einer Adelsfamilie, also sie hat, sie war auch nicht angewiesen auf jetzt einen Mann oder auf eine Heirat oder auf ein gesellschaftliches, auf eine gesellschaftliche Verbindung, sondern sie hat das Glück gehabt, dass sie da durch ihre Familie auf finanziell eigenständigen Beinen gestanden ist, was ja heutzutage nicht mehr das Problem sein sollte. Aber trotzdem, und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, also gerade bei uns in der Firma, bei uns, ich würde sagen, in der generellen Designlandschaft, die würde ich jetzt persönlich als grundsätzlich weiblich
eben
behandeln, auch damals in der Schule bei uns, war auch schon die halbe Klasse mit Mädels, und heutzutage sind alle, glaube ich, 2 bis 3 Klassen, alle, also viel mehr Frauenanteil wie Männeranteil. Mhm. Und trotzdem ist nach wie vor so, dass die bekannteren Namen dann leider, muss man sagen, oft die Männer sind.
Aber woran liegt's? Es ist ja unglaublich, wie uns immer wieder einreden. Das ist ja spannend, aber lass uns das Thema wirklich noch kurz ausführen. Ist es nicht bei Köchen genauso? Sind Männer vielleicht einfach die Lauteren, die sie lieber in den Mittelpunkt stellen?
Das ist sicher der Fall, ja. Also das ist so. Sie haben natürlich nach wie vor diese Vorteile, wenn es jetzt um Firmengründungen geht, wenn es um Markengründungen geht, eben, dass sie versuchen, mehr in das Rampenlicht, mehr Durchsetzungsvermögen. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass das bald einmal jetzt ändern wird, weil, wie gesagt, 100 Jahre finde ich eigentlich dann schon eine richtig lange Zeit zu viel für das Thema.
Absolut. Break.
Ja.
Jetzt geht's einmal zum ums Eingemachte, würde ich sagen. Simon, die Leute lieben das lustigerweise, dass du jedes Mal einen Wein mitbringst und sie schreiben uns dann, hey, ich würde den auch gern kaufen, wo kriegt ihr den her? Teilweise sind es ja vergriffene Weine. Was hast du denn heute mitgebracht? Ich bin sehr gespannt.
Ja, du hast mir natürlich mit dem Thema wieder gechallenged, weil ich habe jetzt natürlich die Wahl gehabt zwischen einem irischen Whisky.
Richtig.
Dann wollte ich uns aber natürlich nicht antun. Und deswegen habe ich mir natürlich für einen französischen Wein entschieden.
Wunderbar.
Und für eine Winzerin.
Toll.
Weil wenn wir heute schon über Frauen sprechen.
Nicht
zum ersten Mal. Und ich kenne mich mit französischem Wein überhaupt nicht aus. Deswegen habe ich einen Freund von mir, einen Matthias Rippel, um Rat gebeten. Der hat den Kostraum in Gallneukirchen, Super Vinothek, und beliefert hauptsächlich da Gastronomie mit sehr hochwertigen französischen Weinen. Und der kennt sich da perfekt aus und hat mir dieses feine Fläschchen von der Camille Thierrier mitgebracht. Relativ junge Winzerin. Das Spannende ist, sie wollte eigentlich Parfümeurin werden. Das war ja dann aber zu kompliziert und aber sie nach wie vor sind sehr florale, gut riechende Weine, weil ihr das nach wie vor wichtig ist.
Ja, der Sinn ist ja ähnlicher, ne? Es ist
ja, beim Wein, also ja, trotzdem sicher, hauptsächlich die Nase. Man kann das Nase sicher vergleichen.
Halt einmal das in die Kamera. Kurz einmal für alle, die über Spotify, Apple Podcasts und so weiter den Podcast hören. Man kann uns auch auf YouTube sehen.
Genau.
Wir da sitzen auf Möbelstücken von Eileen Gray.
Und in dem Fall
mit einem der berühmtesten Tische, die sie erfunden hat oder die sie designt hat, der steht zwischen uns. Also schaut so unbedingt mal rein, auch auf Instagram findet man sowieso Bilder von uns zwei, aber heute ganz neu. Wir haben ja bis jetzt immer so gemacht, während du die Flasche aufmachst, kann ich das erklären. Wir haben ja immer so gemacht, dass wir die Bilder nach und nach auf Instagram gestellt haben. Wir haben aber Zuschriften bekommen, dass die Leute das gerne beim Podcast hören schon sehen würden, worüber wir sprechen. Das heißt, wir werden das heute machen. Genau. Simon, ja, ich bin sehr gespannt.
Das Etikett spricht mich an. Pinot Noir aus dem Burgund. Mhm.
Ich Das ist immer die Challenge, gell?
Ein Traum Flaschenöffner erwischt.
Sada. Na bitte. Wunderbar. Wie riecht er? Lass mich mal riechen. Riechen wir. Nachdem du gesagt hast, zieh.
Ja. Wie ein Pinot Noir.
Ja, riecht wunderbar.
Der Matthias wird mich schimpfen, weil ich ihn so schier aufgemacht habe.
Ja, er wird dich schimpfen. Ja, er wird sich sicher anschauen.
Zurecht.
Also nochmal Shoutout, Matthias, vielen Dank. Wir sind gespannt, was du uns gibst. Simon, wir sind heute das erste Mal nicht in Österreich, muss man auch dazu sagen. Kannst du kurz noch erklären oder erzählen, wo wir heute den Podcast aufnehmen und warum?
Genau, wir sind bei der Firma Classicon, dieser Hersteller, den wir führen. Und der hat die weltweiten Vertriebsrechte von Eileen Gray Möbel. Und wir haben uns gedacht, natürlich wäre es schön, wenn wir in diesem Umfeld den Podcast aufnehmen. Ich sitze auf dem Non-Conformist Armchair und du auf dem Bonaparte Chair.
Der passt zu mir.
Ja, und ich finde, sie sind ja optisch ein bisschen ähnlich vom Stil her.
Ja, voll.
Und sehr gemütlich.
Mhm. Ja, absolut. Vor allem deiner ist wirklich der Inbegriff für mich für einen Sessel, der nach Diskussionen schreit. Man muss sie in eine Richtung drehen, genau, zu seinem Gesprächspartner hin.
Gerade wie ich jetzt drauf sitze, also genau. dass man einen Arm ablegt und einem anderen zum Beispiel ein Weinglas hat oder seine Hand zum Deportieren bewegt. Das war die Idee dahinter.
Simon, Gratulation zum Halbjährigen.
Ja,
schön, dass wir das machen.
Absolut.
Und auf Folge Nummer 6. Genau. Und auf Eileen Gray, ja, muss man sagen. Wirklich, auf die kann man anstoßen, auf dieses große Leben, auf dieses große Werk. Und jetzt nehmen wir einen Schluck und dann nähern wir uns diesem Leben einmal.
Ich glaube, sie hat selber auch gern Rotwein getrunken. Er ist wirklich im Mund sehr.
Ja, absolut. Blumig.
Duftig, ja, also arg im Mundraum. Der erste ist ein bisschen komisch und dann aber in der Mundhöhle wieder richtig.
Ich habe nicht einmal den ersten komisch gefunden, aber den zweiten ja, dann umso besser. Warte mal. Ich bin ja ein Freund von französischen Weinen, muss ich sagen.
Wer nicht?
Ja, absolut. Aber bei mir ist so, ich finde einfach Frankreich das beste Reiseland in Europa. Ich bin in meinen 20er Jahren immer in Frankreich in der Nähe von Bordeaux unterwegs gewesen beim Surfen. Und da ist Wein omnipräsent. Und
du hast auf jeden Fall den Vorteil gegenüber mir, weil du sprichst Französisch und verstehst das auch. Deswegen verzeiht es mir bitte heute meine französische Aussprache. Ich muss leider viele französische Wörter verwenden heute.
Ja, ja. Simon, ich habe mir gedacht, weil es einfach so viele Namen gibt heute, wir werden jetzt, bevor wir wirklich starten, werden wir ein paar dieser Namen droppen. Und zwar ist es Eileen Gray, eh klar, kommt aus Irland, ist dann nach Frankreich gegangen, nach Paris, hat dort gewirkt, war dort in der Szene, in der Design- und Architekturszene und ist dann an die Côte d'Azur gegangen. Man muss dazu sagen, wer auf jeden Fall großen Einfluss darauf gehabt hat, ist eben nicht der große Bösewicht, wie wir ihn angekündigt haben, das ist Le Corbusier, der große Architekt. Aber wer auf jeden Fall immer an ihrer Seite war oder sehr lange an ihrer Seite war, ist ihr Partner, ebenfalls Architekt. Und er war Publizist, das ist Jean Badovici oder Badovici, wir wissen es nicht genau, er ist ein Rumäne.
Badovici, also entweder Badovici oder Badovici, also eins von den beiden, aber die meisten, glaube ich, sprechen Badovici aus. Und er war kein ausführender Architekt, er hat eben für diese Zeitschrift gearbeitet, war sehr gut befreundet mit Le Corbusier und hat auch viele Sachen von ihm publiziert und so ist dann auch diese Freundschaft grundsätzlich einmal entstanden. Genau. Und man muss auch dazu sagen, dass Eileen Gray gibt es jetzt sicher bessere Wörter dafür, aber fällt mir gerade nicht ein, aber sie war ja grundsätzlich die Liebesbeziehungen anbelangt hat, sehr flexibel und hat auch viele Liebschaften und Beziehungen auch zu Frauen gepflegt und muss auch dazu sagen, eben, sie hat sich da sehr aus der Konformität damals entzogen und sie ist sehr also Männerkleidung getragen und auch von den Haarschnitten her ganz anders eben damals das durchgezogen und glaube da nicht auf irgendwelche Vorschriften oder wie man das halt so in der gesellschaftliche Zwänge, sagen wir es eher so, da irgendwie was gegeben, sondern ist eben mit ihrer Freundin mit einem Geparden da durch Paris und was aber im Nachhinein eben, sie war trotzdem eine sehr zurückgezogene Frau und eigentlich sehr schüchtern ist vielleicht, ja, vielleicht war sie schüchtern, aber sie hat das eigentlich dieses Auffällige und so gar nicht bevorzugt, sondern sie hat eben Zeit ihres Lebens sehr zurückgezogen und auch damals, das war glaube ich auch der Grund, warum sie da an die Côte d'Azur wollte.
Genau,
das
sie wollte einen Raum für sich selbst.
Genau, und ich meine, sie hat das Haus für ihn gebaut, für einen Jean Badovici, und hat ihm auch das Grundstück überschrieben und auch das Haus und hat dann auch nur kurz eben dort selber Zeit verbracht, weil sie es dann doch nicht ausgehalten hat. Also sie haben da sehr viel Besuch bekommen und viele Leute waren da quasi so als Wochenendhaus, haben das genützt. Und das, glaube ich, war ja dann schnell zu viel und sie hat dann da dann nochmal ihr, also wieder in der Nähe dort, nochmal ihr eigenes Haus gebaut.
Zurück nach Irland, wo sie herkommt. Ich glaube nämlich, dass wir das Ganze chronologisch aufrollen sollten, ein Stück weit. Also das heißt, sie ist in einer Adelsfamilie geboren worden. Eileen Gray ist gar nicht ihr wahrer Name. Es ist eine Zusammensetzung aus ihrem Vornamen und dem Titel der Familie.
Der Mutter.
Der Mutter, genau. Es ist ja ganz spannend, glaube ich, dass sie eben zeitlebens nicht arbeiten hätte müssen, sondern arbeiten wollte. Das ist unter Umständen auch der Grund, warum sie trotzdem so ein großes Werk dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt erledigen konnte, weil eben der Druck nicht da war. Sie ist relativ schnell nach London gegangen und dann nach Paris.
Genau.
Was glaubst du, hat eine junge Adelige aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich, an Frankreich gereizt? Und warum wollte sie da hingehen? Was hat sie gesucht?
Boah, ich glaube, Paris der 20er Jahre ist, wenn du einige Leute fragst, sicher so ein bisschen ein Highlight zum Erleben. Oder gibt ja so Midnight in Paris, diesen Absolut. Film, liebe ich ja.
Ich würde gerne mal eine Kutsche geschickt bekommen, dass ich da mal hin kann für eine
also
Nacht.
Ich glaube, dass damals das Leben dort stattgefunden hat. Wenn
das glaube ich
so,
auch.
Wenn man so...
Ja, in einer Blase halt, ne?
Genau.
Es war sicher eine ganz fürchterliche Stadt.
Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich kann es auch nur erträumen sozusagen, dass da halt einfach ja neue Sachen irgendwie, ja, das muss so neu gewesen sein, dass das sicher viele Leute nicht verstanden haben. Es waren diese Bars, diese
die Musik, der Tanz,
das Schauspiel. Da ist es einfach rund gegangen. Ja. Und da waren natürlich von vielen Ländern Leute dort aus einer, und auch in der Kunst sieht man das ja auch. Ja. Da haben viele Künstler und Künstlerinnen eben die Ateliers gehabt, die haben sie auch untereinander gekannt, diese Zeitungen, wo dann darüber geschrieben wurde. Also das war, glaube ich, sicher so, ich würde sagen, die Welthauptstadt damals, würde ich so sagen.
Zumindest was diese Kultur und Kunst betrifft. Wenn wir schon bei Midnight in Paris sind, und das ist ja wirklich das Bild, das ich von dieser Zeit habe, ich frage mich immer, wenn Leute in so eine Szene hineinkommen, glaubst du, dass das das begünstigt, den Wunsch begünstigt oder sogar hervorruft, selber eben kreativ zu werden? Weil man muss bei Eileen Gray sagen, sie hat diese Malereischule in Irland gemacht, aber sie ist keine Architektin und kommt dann in diese Welt hinein, auch wenn wir das jetzt ein bisschen später dann haben, und plant Häuser. Glaubst du, dass das so sehr inspiriert, wenn man dort zusammensitzt mit Namen wie Le Corbusier und vielleicht sogar Picasso, dass das so inspiriert, dass man dann einfach selbst auch Hand anlegen will und irgendwas anfängt und probiert?
Das war ja später, muss man sagen. Also ich glaube, das ist eben so schwierig bei ihr, weil sie quasi da ja angefangen, sagen wir mal, also sie hat ja angefangen, eben, wir sitzen gerade jetzt eben da bei Klassikern, diese Teppiche, also wo wir drauf sitzen, den man im Hintergrund sieht, also die Teppiche waren so ziemlich am Anfang ihres Werkes. Und diese ganzen japanischen Lacktechniken, die sie gemacht hat, also diese Paravents und Tischchen damals, die sie mit dieser speziellen asiatischen Lacktechnik bespielt hat. Das hat sie am Anfang fasziniert und hat sie natürlich Leute kennengelernt und ich glaube schon, dass du durch diese Kunst- und Kulturszene dann einmal zu Aufträgen kommst. Mhm. Und so ist es dann irgendwie gestartet, dann hat sie irgendwie den Laden aufgemacht, das was ja wie ein Möbelgeschäft war, das sie dann auch nur noch am fiktiven männlichen Namen benannt hat, Jean Dessert. Sagt eher viel aus über die Zeit damals. Und und dann hat sie die ersten Jobs gekriegt, wirklich ganze Wohnungen für Frauen auch. Also sie war da sehr gut connected in dieser schon, würde ich sagen, Frauendomäne, was jetzt so eben dieses Schauspiel und Musik und in dem Sinn Kultur war. Und hat da natürlich dann diese ersten großen Sachen, also wenn du so ein großes Apartment einrichten kannst in Paris, war das sicher was Herzeigbares damals. Ja. Und auch ihr eigenes Apartment, das sie ja bis zu ihrem Tod bewohnt und behalten hat, was ja auch durch extrem viele Jahrzehnte dann gegangen ist.
Also, ja, und durch viele Stile,
man auch sagen. Durch viele Stile auch natürlich, ja. Und deswegen, glaube ich, dann war das dann ein logischer Schritt irgendwie, dass sie, und sie war ja am Anfang sehr fasziniert von Le Corbusier, also von seinen Thesen, von seinem Zugang. Nur finde ich persönlich, ja, also da kam jetzt natürlich, also das ist sehr, ja, fällt mir jetzt gerade, ja, umstritten, sagen wir mal so, ja, also wenn du wen fragst oder wenn du einen Architekten oder Architektin fragst, dann ist der Name Le Corbusier, erstens, den kennt jeder und der ist so, also der hat einen Stellenwert so hoch, wo ich finde, persönlich muss man bei ihm das ganz klar trennen zwischen seiner Architektur und zwischen alles, was Möbel und Innenraum anbelangt. Und da ist der große Unterschied zu ihr, weil und das sieht man auf dem, das war so Expo in Paris 1925, wo er so ein Pavillon gemacht hat, der von außen natürlich high-end, neu, komplett außergewöhnlich. Aber innen war das eine banale Geschichte, würde ich sagen. Da waren Tonnetstühle drinnen, da waren irgendwelche Fauteuils, also nichts, was jetzt da ein neues Leben oder Moderne interpretieren würde. Er war nur wichtig, wie das von außen ausschaut. Er hat sie überhaupt nicht mehr, also er hat sie wirklich, und das ist ein harter Vorwurf natürlich, da werden auch sicher einige Leute jetzt dagegen sprechen.
Ja, wir freuen uns auch, wenn wer dagegen spricht.
Das ist meine persönlich subjektive Meinung, also ich habe mich mit ihm sehr viel beschäftigt, weil es war natürlich auch damals in der Schule, also das ist das Erste, was du lernst. Also wenn du irgendwas mit Architektur, Innenarchitektur zu tun hast, dann kommst du um diesen Namen nicht herum und du bist natürlich am Anfang ein bisschen geflasht oder ein bisschen fast eingeschüchtert, ja. Also allein dieser Name, Le Corbusier, also der Künstlername schlechthin.
Der Rabenmann.
Genau. Aber wenn man sich mehr damit beschäftigt und gerade das mit ihr vergleicht, was sie gemacht hat, also bei ihr war es ganz klassisch, wie man meiner Meinung nach, und das war mir noch gar nicht so bewusst, weil ich schon der Meinung bin, dass man Gebäude von innen heraus machen sollte.
Aber das haben wir jetzt genau da, was die beiden unterscheidet.
Genau.
Den Le Corbusier, der einfach sagt, das Haus ist die Maschine, genau, die Wohnmaschine.
Und das war ihm auch noch zu klein. Ja. Also irgendwann, der ist einfach größenwahnsinnig gewesen, meiner Meinung nach, oder so stark narzisstisch, dass ihm das Haus dann sowieso die Wohnmaschine, also das große Wohngebäude irgendwann auch zu klein, die Kirche zu klein, dann wollte er komplette Städteplanung machen und dann wollte er am liebsten wahrscheinlich ganze Länder verändern. Also der war so stark in diesem Dogma drinnen, dass ihm völlig wurscht war, was da sonst noch passiert.
Was ich dann so spannend finde, ist das, die beiden unterscheiden sich so komplett. Die Wohnmaschine versus Haus, die Wohnung ist die Hülle, die Fortsetzung des Menschen, muss funktionieren, muss den Menschen widerspiegeln. Mhm. Das war bei ihr so. Es ist so spannend, dass er trotzdem dann von ihrem Werk so umgeworfen war. Dass er so besessen war von diesem Haus an der Côte d'Azur.
Ich glaube, er war eifersüchtig.
Ich glaube, das passt doch eigentlich am Anfang gar nicht zusammen.
Genau, ich glaube, dass er zum ersten Mal durch ihr Gebäude aufgezeigt wurde, wie es anders geht oder was die damals dann diese Moderne bedeutet, was ein anderes Leben bedeutet, was einen anderen Zugang bedeutet. Mhm. Und jetzt ist natürlich für uns ist es schwierig, auf so ein Haus zu schauen, weil es wirkt für uns natürlich immer nur modern. Ja. Nur wir können uns halt leider nicht vorstellen, was das damals, oder weil wir haben ja letztens schon über so Anne Jacobsen und Mid-Century, ja, da reden wir jetzt nur mal um mindestens 40 Jahre davor.
Ja, ja, die 10er Jahre, die 20er Jahre.
Genau, also das wir reden da, eigentlich kann man sagen, ein halbes Menschenleben nochmal vor diesen, was wir jetzt oder die Laien als moderne Möbel bezeichnen genau. würden. Und das ist das, was ich zuerst im Eingang gemeint habe, dass ich der Meinung bin, dass sie für das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil sie eigentlich das erste Mal Stahlrohr im Möbel verwendet hat und nicht Marcel Breuer, der das halt dann gesagt hat, er ist durch eine Fahrradbalance auf die Idee gekommen, ja, sorry, aber da hat es ihre Möbel schon gegeben, längst gegeben.
Ich muss trotzdem nur mit die Schleife zurückfinden, denn wir sind jetzt sicher 10 Jahre später, als wo wir vorher aufgehört haben, eigentlich in der Chronologie zu reden. Mhm. Ich würde ganz gerne noch über diese Wandlung sprechen in Ihrem Werk, weil ursprünglich hat sie ja diese Lackmöbel, die waren sogar ein bisschen japanisch inspiriert, Art Deco vom Feinsten und so weiter, und plötzlich geht sie in Richtung Modernismus und ist da und hat da völlig radikale Ansätze. Wenn man das, wir sitzen auf zwei und haben an radikalen Tischen zwischen uns stehen. Ist das eine logische Entwicklung gewesen, glaubst du? Du hast ja ziemlich viele Biografien trotzdem im Kopf von Designern. Ist es logisch, dass sie jemand, der sich mit etwas beschäftigt, dann reduziert oder dass er sich auf die Suche nach was Neuem macht, oder macht es einfach trotzdem ihren schöpferischen Geist aus, dass sie diesen Bogen geschafft hat und dann ja als Wegbereiterin der Moderne eigentlich gelten kann?
Ja, offensichtlich hat sie, ich gehe jetzt schon davon aus, dass sie sie auch irgendwo inspiriert hat.
Immer so.
Und trotzdem finde ich das Spannende bei ihr, dass fast jedes Möbelstück eine Geschichte, weil sie es eben nicht für eine Marke oder für einen Hersteller gemacht hat, sondern immer aus einem Need heraus. Mhm. Und immer aus dieser, und das finde ich so spannend bei ihr, diese Flexibilität, diese Mehrfachheit. Also wenn du jetzt eben den Tisch anschaust, das ist das meistkopierte Möbelstück der Welt, dann kannst du einfach Höhen verstellen. Angeblich hat sie es für ihre Schwester designt, weil die so gern im Bett gefrühstückt hat. Und auch mit diesem offenen Ring unten, dass du dann über diesen Bettfuß drüber schieben kannst. Du kannst ihn dann in der Höhe verstellen. Und das war natürlich für damalige Verhältnisse nur mehr Ärger, wie wenn wir damals, jetzt muss nur mehr auf das Mid-Century, das was wir ja schon so als arg modern empfinden, muss das damals halt nur viel härter gewesen sein. Mhm. Und auch diese ganzen, eben auch der Stuhl, wo ich drauf sitze, mit dieser Doppelfunktion des Ausruhens und Debattierens, aber auch alle anderen Möbel generell von dem Haus, die da drinnen waren, die haben dann, finde ich, wenn du das jetzt vergleichst mit diesen früheren Stücke, die natürlich vom Design her außergewöhnlich waren. Die anderen Stücke haben aber diesen Zusatz der Funktion. Mhm. Also die haben immer eine Doppel- bis Dreifach-Vierfach-Funktion, angefangen von Faltgeschichten, dass du die klar zusammenfalten kannst. Die hat einen Tisch gemacht, den du als Couchtisch-Höhe verwendest und dann drehst und die Platte flippst und dann ist der Schreibtisch oder ein normaler Tisch zum Essen. Und der wird immer nur verkauft. Also das Ding schaut aus pippi fein. Ne? Also das ist das Spannende für mich, dass eigentlich die Funktion bei ihr im Vordergrund war. Und das ist das, glaube ich, woran auch sie gedacht hat, oder zumindest stelle ich mir das vor, dass ihr da das Design in dem Sinn gar nicht so wichtig war, sondern es war einfach ein Mittel zum Zweck. Ihr war die Funktion viel wichtiger. Glaube ich. Das ist meine Interpretation.
Aber dann war sie ja im Prinzip vor Bauhaus dran, oder?
Ja. Also
Form follows Function.
Bauhaus ist, kann man sagen, in demselben Jahr hat es begonnen. Ja? Oder waren ihre Entwürfe schon da? Und sie waren hier im Bauhaus, nachweislich. Also sie war dort nicht, sie glaube ich auch nicht, dass sie mit den Leuten da irgendwie zu tun hatte. Und natürlich, also mit dieser Destilbewegung und diese Geschichten, das war natürlich in diesem Kosmos vorhanden. Aber ich glaube, und deswegen war sie oder sind diese Designs damals dann so radikal gewesen, weil sie einfach da auf Sachen, ja, nicht jetzt dann Wert gelegt hat, sondern einfach die Funktion hat das erfüllen müssen und deswegen ist dann diese Schlichtheit und diese Eleganz in dem weiteren Sinne irgendwie entstanden. Weil wenn man sich jetzt eben diesen Serpent Chair oder diesen Dragon Chair anschaut, was ja auch eine witzige Geschichte ist, weil wir in der Schule, man muss mir dazu geben, da war das noch nicht, wir haben immer, oder wenn sie jetzt mit Leuten sprichst, was das teuerste Möbelstück ist, dann wird da 90% diese Lockheed-Liege von Mark Newson sagen, aus 89, die ist einmal 2005, glaube ich, versteigert worden für 1,4 Millionen Euro um den Dreh. Und das wird nach wie vor von vielen auch in unserer Branche als das teuerste Möbelstück genannt. Und diesen Serpent Chair, den hat sie für dieses erste Apartment, was sie da umgebaut hat, entworfen. Und da hat es nur ganz wenige Stück gegeben. Und einen hat für, ich meine, was muss man sagen, eher viel Geld, der Yves Saint Laurent. Also Yves Saint Laurent hat sie, glaube ich, da gibt es auch so Thesen, dass er ein bisschen eifersüchtig war. Aber ich glaube, der hat
aber schon... Aber auch die haben sie gekannt.
Die haben sie gekannt. Und ich glaube, der hat aber checkt, was... Mhm. Und der hat sie dann damals für ein paar tausend Euro gekauft. Und wie er verstorben ist ein Großteil der Sammlung von ihm aufgelöst worden. Und der ist dann 2015, glaube ich, um knapp 22 Millionen Euro versteigert worden.
Crazy.
Das ist bis dato das teuerste Möbelstück. Und wird, weiß aber keiner. Mhm. Und das ist, gesagt, das ist ein Möbelstück von einer Frau. Mhm. Extrem arg. Das Ding ist einfach, ja, wir werden ein Bild reinstellen müssen, weil das ist einfach, ja, jetzt hat mit den Sachen gar nichts zu tun. Ja. Das ist Holz geschnitzt mit dieser, ja, mit diesem Drachen darauf und stark gepolstert. Extrem spannendes Teil, ja. Und ja, ein Kunststück in dem Sinn, aber aus ihrer vorigen Zeit sozusagen.
Ja, klar. Also vor dem Wandel halt.
Genau.
Würdest du sagen, dass bei so einem hohen Preis dann schon mit reinspielt, dass es eben aus dieser Sammlung stammt? Oder ist es wirklich als ihr Werk so hoch bewertet worden?
Das ist mir schwer zu beurteilen, weil ich auch nicht weiß, wer ihn ersteigert hat. Mhm. Also es gibt da bei dem einen Film, und ich weiß nicht, ob wir, also in einem von den beiden Filmen gibt es da einen Live-Mitschnitt aus dieser Versteigerung, wo, glaube ich, drei Leute geboten haben und eine übers Telefon. Mhm. Also, und mega spannend, also würde mich interessieren, wer den ersteigert hat.
Er ist ja verschwunden, oder? Er steht nirgends in einem Museum.
Ich weiß nicht, ne? Also es gibt, wie gesagt, mehrere von diesen, also nicht viele, aber es gibt, glaube ich, 9 oder so von diesen Sesseln. Aber wer diesen dann ersteigert hat, weiß ich leider nicht.
Mhm. Ein Zitat von ihr ist: To create, one must first question everything. Das umschreibt es eigentlich alles genau, gell? Dass die Funktion einfach das Wichtigste ist und die Form kommt danach.
Ja.
Aber das Talent ist ja trotzdem immer dort zu Hause, wo die Form dann auch außergewöhnlich ist.
Ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil natürlich das Außergewöhnliche, heutzutage wäre es ja quasi diese Schlichtheit oder diese extreme Schlichtheit, ist ja in dem Sinn, das war nur damals außergewöhnlich, weil es sonst keiner gemacht hat. Aber jetzt vom reinen formalen Faktor her ist heutzutage nach wie vor modern, 100 Jahre später. Und das ist natürlich, der Kontext, den bringt natürlich immer diese Zeit, ja? Oder die Umgebung oder die Gesellschaft, wenn man so will. Weil wenn es natürlich nicht angenommen wird und wenn das jeder als verstörend empfindet oder einstuft, ja, dann hilft dann oft das beste Design nichts. Ja? Also von dem her gesehen, glaube ich, hat sich schon ein Nerv der Zeit getroffen mit dieser, eben, was ja heutzutage omnipräsent ist. Also wenn wir Kunden haben, dann diese Flexibilität, Wiederverwendbarkeit oder mehrere Einsatzgebiete, also das kommt ja ständig, ja, zu Recht, ja, und in dem Sinn auch Nachhaltigkeit, weil je öfter ihr ein Produkt irgendwo einsetzen kann oder an verschiedenen Orten oder vielleicht draußen drinnen, wie auch immer, ja, das ist natürlich auch eine gewisse Form von Nachhaltigkeit. Und ja, wie gesagt, das ist heutzutage ganz normal, damals natürlich nicht.
Ich frage mich, ob unsere Zeit wirklich so offen ist
Überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir viel konservativer sind.
Das glaube ich immer.
Also ich, das ist ja das, was ich immer generell schrecklich finde an der Jetztzeit, dass das mit dem damals ja überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Also ich glaube, dass wir da halb im Mittelalter, wenn es um das geht.
Naja, vor allem wir reden jetzt über Entwürfe von vor 100 Jahren, dass die damals bahnbrechend waren. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn heute jemand mit irgendwas Bahnbrechendem daherkommt, ob die Leute ihm nach wie vor offen sind. Ich glaube, man ist offen für eure Sachen und man versteht sie jetzt vielleicht ein bisschen besser.
Ja, aber ich glaube, wir sind mehr abgelenkt. Weil bei uns, was ist jetzt heute neu? KI ist neu. Diese ganzen Internetgeschichten, das hat, also wir sind so abgelenkt von diesen technologischen Neuigkeiten.
Ist halt nicht greifbar.
Ja, aber und das ist aber für uns neu. Mhm. Oder keine Ahnung, dass wir, weiß nicht, in 5 Jahren wahrscheinlich mit einer Drohne herumfliegen können. Ja, das ist für uns neu. Aber das hat ja nichts mehr in dem Sinne mit Design zu tun. Mhm. Und deswegen gibt es ja immer weniger, weil du fragst mir immer.
Ja, weil es ja schwierig ist für mich zu greifen,
aber
dass wir über tolle Sachen reden von vor 50, 100 Jahren. Und bei allem, was heute neu daherkommt, verschließen wir uns eigentlich. Oder wir vielleicht nicht, aber trotzdem die Gesellschaft kommt mir halt vor.
Ja, wir haben einen extremen Drang zu Vergangenem.
Ja.
Das sieht man ja. Also darum sind ja diese Möbelklassiker, wenn man so möchte, so beliebt, weil sie erstens schon so lange funktionieren, weil sie beständig sind, weil sie erprobt sind. Aber grundsätzlich kann man, wenn man es jetzt kritisch sehen möchte, hat man da einen gewissen, ja, wie soll ich sagen?
Haben wir Sehnsucht nach echten Sachen vielleicht wieder mehr?
Ja, ich hoffe.
Greifbaren Materialien, die funktionieren.
Ja. Das sieht man ja. Also im Sport, in der Natur, ich finde, eben wenn man Berg gehen oder so anschaut, das war schon mal sicher nicht so hip, ja. Also das kann ich mir, also wenn ich zugeschaut, wie meine Eltern oder mein Vater jung war, da war das Hobby. Ja. Also die haben da richtig arge Bergtouren mit Hütten und Übernachtungen. Und das ist ja das, was jetzt gerade auch wieder sehr en vogue ist. Ja. Also dass man eben dieses weg vom Screen, weg vom Handy, irgendwo in der Natur, Unberührtheit, dieser Drang, glaube ich schon, dass man das an so Sachen dann auch wieder festmachen kann.
Aber alles. Ich meine, wir driften weg, aber es macht ja nichts.
Ja.
Immer alles mit Rettungsschirm, kommt mir vor. Wir haben zwar die Sehnsucht nach dem wieder, aber wenn ich mich an die Geschichten von meinem Großvater erinnere, der aus Wels mit dem Waffenradl zum Traunstein gefahren ist, dort irgendwie wild raufgegangen ist über Jägersteige und dann mit dem Radl am Abend wieder heim. Und er hat nicht oben anrufen können, meine Urgroßmutter, und hat gesagt, hey, ich bin jetzt oben, mach dir keine Sorgen, oder ich bin jetzt wieder unten, spring nur in den See und dann fahre ich mit dem Zug oder mit dem Auto heim. Sondern im Prinzip ist es ja alles ein bisschen ein Wohlfühlpaket heutzutage, oder?
Ja, das ist die Conclusio der neuen Technik, ja. Nein, aber jetzt gehen wir wieder zurück, weil sonst schweifen wir zu weit ab, wieder von der Alan Gray. Mhm. Weil wir jetzt dann aufgehört haben, eigentlich, wir haben jetzt noch nicht wirklich über das Haus gesprochen.
Nein, ja. Ich wollt jetzt einen Namen ins Spiel bringen. Mhm. Und zwar Jean Badovici. Oder Badovici, sagst Badovici, du.
Ja.
Der ist ja dann in ihr Leben getreten und hat dann ziemlich lange ihr Leben mit ihr geteilt. Was würdest du sagen, waren die was hat sie an ihm gesehen? Was war spannend an ihm?
Das ist eine gute Frage. Das ist eben aus ihrer weiblichen Vergangenheit im Sinne von weiblichen Liebesbeziehungen fällt mir das Schwierige. Ich glaube, er war sicher durch seine Publikationen spannender Typ. Heutzutage würde man Toyboy sagen, weil er war 15 Jahre jünger wie sie. Und vielleicht war es die Freundschaft von ihm zu Le Corbusier. Ich weiß es nicht, was sie da gereizt hat, weil ihn ja, wie gesagt, da gibt es auch keine Aufnahmen oder filmische Aufnahmen oder so, dass man das irgendwie nachvollziehen könnte.
Der Film
vielleicht haben sie sich gut unterhalten, gut verstanden und haben sicher das geteilt, durch das, dass er ja sehr viele Architekten dann ja auch gekannt hat, sich und Künstler und auch damit auseinandergesetzt hat, wie dieses neue Leben funktionieren kann oder was da diese Aufbruchsstimmung dann auch voraussetzt. Und ja, vielleicht hat sie das gereizt, ich weiß es nicht.
Im Film, kannst du dich erinnern, in diesem E10 27 der ja sehr dokumentarisch, schrägstrich spielfilmhaft aufgebaut ist, wird es ja dargestellt, dass er relativ um sie kämpft. Er ist ein Bewunderer, geht immer wieder hin, sie weist ihn ab. Könnte man schon vorstellen, dass die Begeisterung zuerst eher so getaktet war?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er, weil er hat angeblich ja auch die Charlotte Perriand dem Le Corbusier vorgestellt, ich glaube schon, dass er ein Auge gehabt hat für Talent. Mhm. Also das glaube ich
er
schon.
Er hat sich damit beschäftigt.
Ne? Genau. Also das kann natürlich auch so gewesen sein. Ja. Das sind leider nur Mutmaßungen, die wir da anstellen können.
E1027. Genau. Reden wir über dieses Haus an der Côte d'Azur. Dieses Haus, wo, glaube ich, jeder, der irgendwie ein Auge für Architektur hat, sagt, das ist ein Haus, da würde ich sofort einziehen.
Mhm. Das ist einfach nach wie vor, wenn man sich so ein Wochenendhaus erträumen würde an der Küste, glaube ich, ja, gibt es wenig Menschen, die da sagen, das gefällt mir nicht. Also das ist für die damalige Zeit, muss das eben, wie gesagt, komplett unverstanden, schätze ich mal, gewesen sein. Und das Schöne an den Filmen ist, dass, also nicht den Film, den wir uns angesehen haben, sondern der andere, der 2015 rausgekommen ist, für den Film ist das wieder renoviert worden, Gott sei Dank. Mhm. Also die haben da das Geld in die Hand genommen, weil es war ziemlich dem Verfall preisgegeben.
Komplett am Ende, ja.
Es war einmal von den Nazis besetzt. Mhm. Es ist da beschossen worden. Es ist dann ja auch verkauft worden. Also dieser Jean Badovici ist ja dann ja leider sehr früh verstorben. Und ja, wenn man den Filmen glaubt, wollte er am Krankenbett eben noch das ihr wieder zukommen lassen, weil sie ihm das ja, wie gesagt, überschrieben hat und geschenkt hat. Und zu dem ist dann nicht mehr gekommen, weil er dann komplett, also sie dürfte noch bei ihm gewesen sein, aber er ist dann verstorben und die neue Liebschaft hat den Schlüssel nicht rausgerückt.
Das stimmt. Ja. Gehen wir zu einem Namen einmal. E1027.
Genau.
Ich habe es mal gemerkt, was es heißt. Ja. E ist natürlich Aline.
Genau.
10 ist der 10. Buchstabe im Alphabet für Jean.
Genau.
2 ist sein Nachname Badovici.
Und so B für
Badovici. Genau, B, ja. Badovici. Und dann kommt am Schluss noch 7 für Gray. G. Das heißt, eigentlich zeigt sie mit diesem Namen schon sehr die Verschlungenheit dieser beiden Menschen. Und sie hatte das Haus auch geplant für die beiden.
Ja,
du hast zwar zuerst gesagt, sie hat es für ihn gemacht, sie hat es ihm dann gegeben, aber im Prinzip wollten die beiden dort glücklich sein. Und sie wollten einen Raum schaffen, der die Welt nach draußen, oder der die Welt nicht hereinlässt, der sie draußen hält. Mhm. Das ist in die Grundform, der Grundriss ist ein L. Das heißt, es öffnet sie zum Meer, aber die Straße nach hinten und die Welt lässt sie draußen.
Ja. Na, auf jeden Fall. Also das sie haben ja da eben lange nach dem Namen gesucht und eben verschiedene Kombinationen und Zahlen, Buchstaben, was auch immer. Und sind dann irgendwie ja, auf dieses Zahlen- und Buchstabenspiel gekommen. Und ja, ich finde, man trotzdem merkt man es. Also ich finde dieses
vom ersten Mal 27, weg,
ja, ist dann schon sehr prägnant und war dann ein guter Einfall.
Mhm. Aber sie wollte ja eigentlich nicht teilen mit der Welt. Das ist ja das Spannende. Ja. Sie hat es immer genannt, ihr Boot. Mhm. Wollen wir kurz einmal auf dieses Haus ein bisschen eingehen, wie es aussieht. Es ist ja sehr schlicht. Es ist ein tolles Haus auf der Klippe, oberhalb der Côte d'Azur. Man kann runtergehen zum Meer, direkt dort schwimmen. Eigentlich ist es ein Traum. Ja.
Also es ist in Roquebrune, eben kurz vor Nizza. Und wie gesagt, Gott sei Dank, muss man sagen, steht das noch, weil es war eben, wie gesagt, lange Zeit sehr vergessen. Mhm. Und das ja, Schwierige daran sozusagen ist, dass eigentlich das, was du zuerst gesagt hast, was sich der Le Corbusier angeeignet hat, der Hauptgrund ist, warum es noch steht.
Genau.
Das ist eigentlich das Tragischste, finde ich. Also
auf wir der sind jetzt kurz davor,
genau.
Sind aber noch nicht da. Das Haus ist extrem schlicht, weiß, Grautöne, relativ kleine Räume, Doppelfunktion und so weiter, also genau nach ihren Vorstellungen. was ich toll gefunden habe, sind diese Beschriftungen von manchen Sachen. Genau. Kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
Also es steht überall wieder mal Briefkasten zum Beispiel auf Französisch.
Wo man reingehen muss. Genau. Also es ist alles beschrieben. Mhm. Also sie hat auch, wenn man so will, Grafikdesign das erste Mal auch mit da mitgemacht. Landkarte ist, glaube ich, auch drauf gewesen. Mhm. Und hat dann eben hauptsächlich auch, muss man sagen, dann diese Einbaumöbel dort extrem intelligent integriert, also sogar dieses schmale Kästchen bei dieser Säule, was ich extrem spannend finde, diese Küche, also alles wirklich custom-made sozusagen für das Haus. Auch der Bibendum-Chair, was eigentlich, also Bibendum ist in Frankreich dieses Michelin-Männchen. Wenn man sieht, dann weiß man auch, warum er so heißt. Dann natürlich dieser Roquebrune-Chair, was als Esszimmerstuhl gedient hat. Und auch diese ganzen Tische mit diesen Mehrfachfunktionen hat sie für da entworfen. Und eben darum auch dieser Adjustable Table, der eigentlich auch E1027 heißt, wo dann für dieses Daybed dort, wo angeblich die Schwester immer so gern gefrühstückt hat, da dann auch seinen Platz gefunden hat. Also das heißt, es sind sehr viele Möbel auch zusammen mit diesem Haus entworfen worden und auch entstanden, die es nach wie vor gibt. Ja.
Ich finde es auch von außen so spannend, nämlich nicht nur das Haus von außen. Es schaut aus wie ein Dampfer, aber nicht auf eine blöde Art und Weise.
Nein, nicht jetzt auf eine kitschige Art.
Nein, sondern es hat Bullaugenfenster teilweise, es hat aber auch wieder große Fensterflächen. Es heißt, es schaut nicht aus wie eine Zeichnung von einem Dampfer oder eine Karikatur, sondern es ist ein tolles Haus.
Aber jetzt auch nicht luxuriös. Also das ist ja das, was Le Corbusier zum Beispiel nie verstanden hat, warum sie keine Dachterrasse gemacht hat.
Sie hat auch keinen Pool genommen, zum Beispiel.
Genau.
Aber sie hat wie auf einem Kreuzfahrtschiff, eine Sonnenliege. Das habe ich sehr spannend gefunden, einen Sonnenpool. Mhm. Das ist, glaube ich, einer meiner Favorites.
Der gefließte.
Ja, unglaublich, wo man sich reinlegen kann und sonnen kann, weil es so einfach cool so super Style ist, oder?
Das ist mega.
Und dann haben sie... Oder dann hat sie für die beiden diesen Rückzugsort geschaffen und dann ist die große Katastrophe eigentlich passiert. Die erste große Katastrophe, denn Jean hat es natürlich publiziert, hat Fotos machen lassen, hat es publiziert als das Haus von ihnen beiden, hat, das ist natürlich auch schon umstritten, hat es als Co-Werk von den beiden angegeben und dann sind die Besuchermassen gekommen. Und das war in dem Film so unglaublich toll dargestellt, finde ich, weil dieses Haus war am Anfang so clean und wunderbar und plötzlich sind da die Gäste und in der Früh steht Eileen auf und muss zuerst einmal die Handtücher überall runtergeben.
Ja. Und kennt ja jeder.
Kennt jeder, der ein gewisses ästhetisches Auge hat, der weiß, wie sehr man das hasst, wenn auf einem Haus, auf einem cleanen irgendwas draußen ist. Sie hat das Essen weggeben müssen. Mhm. Das heißt, das Haus war dann nicht mehr das, was sie wollte und sie ist weggegangen.
Genau. Also sie hat, und ich glaube, das war dann mitunter, also ich glaube, es hat angefangen mit dem, dass sie ihm das sehr nachgetragen hat, dass er da seinen Namen auch da bei den Plänen vor allem, also es wurden auch Pläne publiziert und ja, da würde ich mal sagen, hat sein Name gar nichts zu suchen und nur schlimmer ist er dann später gekommen, wo das Haus ja dann Le Corbusier zugeschrieben wurde.
Genau.
Das hat sich ja in mehreren Stufen verschlimmert, sozusagen. Wie du zuerst gesagt hast, ja, man was in Vergessenheit geraten hat, und er hat das halt auch nie abgestritten.
Mhm. Le Corbusier ist dann zu Besuch gekommen und war am Anfang eigentlich noch Fan von ihrem Werk.
Ja, das ist schwierig zu sagen, ob er Fan war oder eben, ich befürchte fast, dass er eifersüchtig war. Also ich glaube, er hat das erste Mal gesehen, was dann wirklich modernes Leben oder ein anderes, wenn man es so nennen möchte, ausmacht. Und wenn man eben dann, wie gesagt, es waren halt keine Möbel von der Stange oder keine Möbel, die es schon gegeben hat. Und eben diese Verbindung von dem Mehrblick, von dem Außenraum, vom Innenraum, was extrem smart ja geplant war von ihr. Die waren in den Stiegen, waren da kleine Cabinets und so weiter drinnen. Und ich glaube, dass das halt sich zutiefst beeindruckt hat, aber auch dann irgendwie eifersüchtig gemacht hat.
Und er
mit seinem Narzissmus und seiner Egomanie, glaube ich, dann hat es ihn genommen.
Mhm. Und dann hat er es zerstört. Zumindest für sie.
Ja. Ja, er hat es einfach, man kann sagen, er hat es vergewaltigt, das Haus.
Richtig.
Das ist eigentlich das richtige Wort dafür.
Er ist hergegangen, hat sie ausgezogen und hat es angemalt.
Ja, knockert nämlich. Also wenn man das ist fotografisch dokumentiert. Und hat, ich glaube, er hat geglaubt, er ist der zweite Pablo Picasso, oder er wollte dann künstlerisch tätig sein. Mhm. Und statt dass er das bei einem von seinen Häusern macht, hat er da ihre Wände beschmiert, muss man fast sagen. Ja, und da muss man sagen, also das war schon zu einer Zeit, wo sie entfernt hat.
Ja.
Also das ist, und der Jean war wahrscheinlich zu schwach.
Vor allem ihm gegenüber.
Ihm gegenüber, weil die waren einfach sehr befreundet, ja. Und er hat ihn sicher sehr bewundert, ja, und hat sie dann, und das ist halt diese Zwiespältigkeit, was ich habe natürlich, weil eben das Traurige, und das, also das eigentlich kotzt es mir an, ja, dass durch diese Fresken, die er da, also ich sage ja nichts, wenn er eine Wand im Keller macht, ja, aber er hat ja wirklich jede weiße Wand, an ihm haben diese weißen Wände so gestört.
Naja, aber das Haus hat er gelebt durch diese weißen Wände.
Durch diese Klarheit, mhm. durch diese, und darum haben die Möbel auch so gut gewirkt. Also es war einfach dieses Zusammenspiel. Und seiner Meinung nach war das einfach falsch. Und er hat dann angefangen, da diese komischen Fresken zu malen. Ja.
Ich sage da kurz ein Zitat von ihm, weil es gibt ja Briefwechsel. Mhm. Ich habe versucht, dieser weißen, fast sterilen Architektur ein wenig Leben einzuhauchen. Ein wenig. Als wäre ich ein guter Freund, der ein Zimmer mit Blumen schmückt. Sie sagt in einem Brief, es ist ein Akt des Vandalismus.
Ist alles. Und ist also. Es ist wie wenn da Graffiti auf der Scheine Sichtbetonhausmauer macht. Ja? Mhm. Also so kann man das ungefähr beschreiben. Mhm. Und eben das Traurige ist, und darum weiß ich nicht ganz, wie ich dazu stehen soll, also ich tue mir wirklich selber schwer damit, weil ohne diese Fresken wird das Haus nicht mehr stehen.
Das ist richtig. Na, weil er einfach so ein Riesenname geworden ist. Oder weil damals schon war, aber bis heute einfach so nachhalt. Ich sage da noch zwei Sachen und dann gehen wir weiter. Sie ist ja tatsächlich nie wieder zurückgekommen. Mhm. Sie hat das Haus nie wieder betreten. Sie hat sich ungefähr, ich glaube, 15 Kilometer weg von dem Haus ein nächstes Haus gebaut, das aber überhaupt nicht mehr so ikonisch war. Es war ein tolles Haus nach wie vor, aber so dieses E1027, das ist trotzdem der Inbegriff. Ja. Und sie sagt dann, er hat mein Haus verletzt, ich werde nie mehr zurückkommen. Das Haus war mein Werk. Ich wollte nicht, dass es verändert wird, vor allem nicht auf diese Art. Und die Art ist ja wirklich heftig, weil für mich als nicht der absolut große Kunstkenner ist es eine billige Kopie von Picasso.
Ja, finde ich
auch. Also bunt, große Flächen,
ja.
Fratzen, viel zu würde ich fast sagen.
Viel zu groß. Sehr erotisch. Also
absolut.
So einfach, ja. Mhm.
Und jetzt halt das letzte Zitat, und ich glaube, da sieht man wirklich, um was in der Quintessenz gegangen ist. Es ging ihm nie um Kunst, sondern um Besitz. Und das zieht sie ja durch bis zu seinem Tod. Bis zu seinem Tod hat er ja probiert, dieses Haus irgendwann einmal zu besitzen.
Und er hat ja er hat eine kleine Blockhütte ja daneben, kann man sagen, gehabt, die ja auch sehr bekannt ist. Das heißt, er hätte auch eine Bleibe gehabt dort. Also um das ist
ja, aber er wollte sie ja kaufen. Er wollte sie ja kaufen. Genau. Aber da springen wir natürlich jetzt noch vor. Aber im Prinzip haben wir jetzt das große Drama eigentlich nachskizziert. Es ist dieses Haus einfach nicht mehr wieder zu erkennen. Zumindest von innen. Ich glaube, außen hat er keine Fresken gemalt. Aber zumindest innen. Aber allein dieser Eingangsbereich, wenn du dich erinnern kannst, dass man da reingeht und dann sind verschiedene Schichten an Wänden und alles war weiß. Das ist natürlich jetzt bunt und kaputt. Und Jean ist dann später gestorben, hat das eben nicht geschafft, dass es per Testament ihr wieder zurückgibt. Und Le Corbusier wollte es dann kaufen, hat es aber nie geschafft und hat sich dann daneben dieses Grundstück gekauft und hat die Blockhütte, die ja nach wie vor, ich glaube, UNESCO-Weltkulturerbe ist, muss man sich mal vorstellen, die hat er dann dahin gezimmert. Nicht einmal sonderlich toll. Nein, und wenn man heute auf das Haus schaut, ich habe mir das angeschaut, wo das liegt, an der Côte d'Azur, du warst schon in der Nähe, aber angeschaut.
Ich bin mit dem Rad vorbeigefahren und bereue es immer nur, dass ich leider keine Möglichkeit gehabt habe, es zu besichtigen.
Und das Schlimme ist, die Straße, wo es jetzt ist, ist die de Le Corbusier.
Ja, natürlich. Mhm. Weil immer nur extrem viele Leute, darum machen wir den Podcast, also wir können jetzt natürlich nicht die Welt damit beglücken oder ändern, aber natürlich ist nach wie vor das Problem, dass extrem viele Leute wegen Le Corbusier dorthin fahren, nicht wegen der Eileen Gray. Die auch gar nicht wissen, dass das Haus nicht von ihm ist, weil das auch leider falsch publiziert wurde und er sagt, er hat nicht widersprochen.
Genau.
Ja, man, sorry, ja. Also, das ist.
Das ziemlich wenig Greifbare für mich ist, dass in all der Zeit Eileen Gray nach wie vor gelebt hat, und zwar sehr, sehr lange, und auch nicht widersprochen hat. Ja. Das heißt, diese Zitate, die ich vorher vorgelesen habe, die sind relativ bald gekommen,
ja.
Aber dann sind Weltkriege verstrichen,
genau.
Dekaden verstrichen, wo das Haus von den Nazis zu Schießübungen verwendet wurde. Ja,
die haben auf diese Fresken geschossen.
Voll. Und wo das Haus verfallen ist und wo dann teilweise, also Le Corbusier hat dann einmal eine Gönnerin von sich dazu gebracht, das Haus zu kaufen.
Ja. Und ihr erster Akt war, dass sie alle Möbel von Eileen Gray dort rausgekauft hat.
Naja, sie hat beim Kauf anscheinend gedacht, es ist von ihm.
Ja.
Sie hat sich gedacht, sie kauft ein Le Corbusier-Haus und ist dann draufgekommen, dass es nicht so ist. Aber im Prinzip sind dann ihre Erben auch gekommen und keiner hat mehr verstanden, was das ist. Und Eileen Gray hat nie widersprochen.
Ich glaube, sie hat sich, also das ist nur wiederum eine Vermutung oder Einschätzung. Ich glaube, das ist dann ein eigener Schutzmechanismus, dass man sich so weit selber distanziert, weil man sonst, glaube ich, wahnsinnig wird. Also ich glaube, dass sie das so sehr verletzt hat und dann die hat das einfach, glaube ich, hinter sich lassen. Die hat gesagt, so passt, wenn das nicht acknowledged wird und wenn das nicht anerkannt wird, mir ist das jetzt einfach wurscht, ihr kennt es mir alle einfach. Mhm. Ja. Weil sonst wirst du in deiner eigenen Bitterheit, glaube ich, zugrunde gehen. Mhm. Wenn du, also wie gesagt, mir fällt jetzt auch nichts Vergleichbares ein in der Geschichte, was ich als so schlimm empfinde, weil das wäre wie wenn einfach von einer Künstlerin die Werke anders signiert worden wären und dann jetzt irgendein Mann gesagt hätte, der schon eh bekannt war, ich habe die übrigens gemeint. Also so in die Richtung. Also mir fällt wirklich nichts ein, was da so in die Richtung gehen würde. Und deswegen kann man es dann auch, ja, also Fun Fact sozusagen, dass dann 1957 der Le Corbusier beim Schwimmen da in der Bucht, wo das Haus steht, und böse Zungen behaupten, aber das war das Letzte, das er gesehen hat, hat einen Herzinfarkt gehabt und ist ertrunken dort direkt davor.
Ausgleichende Gerechtigkeit ein Stück weit.
Und jetzt erzählt er nur was Orgs. Ja. Also das wissen nicht viele Leute. Dass, wie er da ertrunken worden ist, also wie gesagt, 1957, da hat sie noch über 20 Jahre gelebt. Und wie er gestorben ist, hat der ein Staatsbegräbnis gekriegt in Frankreich. Und wie sie gestorben ist, sind 3 Leute zur Beerdigung gegangen und es war ein anonymes Begräbnis. Also das musst du mal, das finde ich ist das Ärgste an überhaupt der ganzen Geschichte.
Stimmt.
Weil das war wirklich schon, das war 1976, 3 Leute, anonymes Begräbnis und er kriegt natürlich da ein Staatsbegräbnis. Und das ist eigentlich das Traurigste, finde ich persönlich, oder was ich an der ganzen Geschichte, was ich bis jetzt gelesen habe und gesehen habe, also da fallen mir wirklich die Worte tatsächlich. Das ist für mich, ja.
Vor allem, er war ja absolut umstritten, trotzdem. Es wird nur immer alles, was ihn betrifft, irgendwie unter den Teppich gekehrt.
Ja.
Er war Sympathisant der Nazis.
Ja, muss man auch ganz klar sagen.
Als Franzose ziemlich heftig.
Also er ist ein Schweizer grundsätzlich. Wissen auch viele Leute nicht. Also er ist Schweizer. Und ja, da gibt es auch Schriftverkehr. Das wird auch immer schön unter den Teppich gekehrt. Und da, also das sprengt jetzt den Podcast, aber vielleicht, ich werde es kurz anreißen. Nämlich alles, was seine Möbel anbelangt, ist das nächste Thema, weil ich habe es kurz erwähnt, Charlotte Perriand, eigentlich dasselbe Schicksal. Die ist auch fast 100 Jahre alt geworden.
Genau.
Und die hat diese Möbel entworfen, die heutzutage Le Corbusier zugeschrieben
hat. Also alle LC-Serie
Möbel. Ja, genau, die hat bei ihm gearbeitet. Und deswegen wird dem Studio Le Corbusier jetzt mittlerweile, wird sie wenigstens namentlich genannt, als dritte Person nämlich. Das ist eigentlich eine Frechheit von Cassina ist, meiner Meinung nach. Also diese Entwürfe sind mittlerweile bei Cassina, sind früher von Tonet produziert worden. Und ja, die sind nachweislich von ihr, diese Entwürfe, und nicht von Le Corbusier. Und sie tragen seinen Namen. Jeder lernt das auf den Unis, in den Schulen. Das wird nach wie vor gelehrt. Ich meine, die heißt sogar Le Corbusier-Liege.
Ja,
klar. Ja, gar nichts hatte mit dem zu tun. Ja. Der hat es abgesegnet, ja, und war, hat das Büro geführt. Aber die Entwürfe waren damals von einer extrem jungen Charlotte Perriand. Und eben, also selber Zeitraum kann man sagen. Ja. Also ist ähnlich alt worden und ist eigentlich der nächste Wahnsinn. Also das ist ja nicht nur jetzt, dass er das bei dem Haus gemacht hat, sondern offensichtlich zieht sie das durch. Ja.
Das war Methode.
Und ich bin jetzt ja kein Le Corbusier-Forscher oder kann das irgendwie aufrollen oder ich würde mit ihm, ehrlich gesagt, ich setze mich mit ihm ganz wenig auseinander mittlerweile, ja, weil ich das so verwerflich finde, was da passiert ist. Und ich finde es nach wie vor verwerflich, dass es nicht aufgearbeitet wird ordentlich. Ja, dass ich es auch nur anreißen möchte. Also kann sich ja jeder mal selber einlesen oder selber diese Produkte anschauen. Aber ja, es ist, wie gesagt, nicht nur einmal vorgekommen. Und das ist halt dann, ja, sage ich mal, Wiederholungstäter. Das
ist ziemlich heftig.
Ja.
Aber die ganze Geschichte hat trotzdem ein Happy End, kann man sagen, zumindest was ihr Nachleben betrifft. Denn ihr Werk wird heute, Gott sei Dank, wieder völlig anders betrachtet.
Ja, also Gott sei Dank, eben wie ich eingangs erwähnt habe, durch den Seth Aram, Londoner Möbelgeschäft, also eigentlich ein Möbelhändler, der hat das irgendwie gecheckt und hat das mit ihr dann wirklich, eben darum gibt es ja diese Interviews, und hat dann eben diese Lizenzrechte und Vertriebsrechte erworben. Und da, wo wir heute sind, bei Klassikern, die haben immer schon Eileen Gray Möbel produziert. Also das ist tatsächlich aus dieser Werkstätte entstanden und sie haben dann 1990 eben auch diese weltweiten Lizenzrechte erhalten von Aram. Ja. Und das ist auch der Grund, also das muss man da auch die Wertschätzung geben, dass eben so eine Firma wie Klassikern, die wir Gott sei Dank auch führen, da diese Arbeit leistet und diese Produkte, sie sind trotzdem speziell, ja. Es ist trotzdem jetzt nicht ein Massenkonsum.
Aber sie sind wunderbar.
Ja,
also wir sitzen seit einer Stunde auf diesen Sesseln und man sitzt gut. Toll und man kann super diskutieren.
Und auch die Tische und also das ist einfach wirklich, ja, einfach Zeitgeschichte, eine sehr wichtige Zeitgeschichte und ich bin froh, dass eben ja, es da Hersteller gibt, die das damals erkannt haben, diese Rechte eben gesichert haben und nach wie vor eben da diese Produktqualität und ja, wie soll ich sagen, Passion muss man fast sagen, weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht was jetzt am Massenmarkt da dahin geht. Also für das gibt es dann eben leider viel zu viele Fälschungen und Nachbauten von den ganzen Sachen.
Aber sie ist mittlerweile im MoMA ausgestellt, in der permanenten Ausstellung im Centre Pompidou. Centre Pompidou. Also das heißt, sie ist rehabilitiert.
Ja,
was spannend ist. Nein,
ich sage jetzt mal auf einer großen Fläche immer noch nicht. Man kennt es jetzt, also wenn man sie für Design, aber du hast das ja auch jetzt nicht, die hat es jetzt auch.
Ich kenne nur die Entwürfe.
Genau, du kennst die Möbel vielleicht und so, du hast es mal gesehen, aber du hast jetzt die Geschichte dahinter oder den Namen. Und selbst wenn man den Namen kennt, ist jetzt trotzdem, wie gesagt, und Gott sei Dank drum, es gibt diese 2 bis 3 Filme, Gott sei Dank. Es gibt auch Biografien, aber da sind auch, ja, sage ich mal, gibt es verschiedene Stufen der Biografien, ja. Und Bücher natürlich über das, weil es auch so vielschichtig dann war. Also das muss man schon noch sagen. Also wir sitzen auf diesen Stahlrohrmöbeln und aber eben bin ja froh, dass Klassikern auch die Teppiche jetzt wieder gebracht hat, wenn du dir diese Teppiche anschaust, also recht viel moderner,
absolut.
Also dass der Teppich von 1920 ist.
Wir werden Bilder dann ins Internet stellen.
Das ist fast nicht zu glauben, ja. Und deswegen, ja, ist es, glaube ich, gar nicht irgendwie wirklich in Worte zu fassen, was ihr, und die Schaffenszeit war ja trotzdem kurz. Also wie gesagt, sie hat sehr lange gelebt.
Sie hat bald aufgehört.
Genau, aber die, naja, sie hat sehr spät angefangen. Sie hat sehr spät angefangen. Ich weiß, du hörst es nicht gern, weil du das Alter als jung empfindest. Aber ich glaube, für damalige Verhältnisse hat sie sehr spät angefangen. Stimmt. Und früh wieder aufgehört.
Simon, ein Lacher zum Schluss, obwohl es ja ein sehr ernstes Thema war, ja, muss ernst. Man wirklich sagen. Ja. Weil,
es ist mir wichtig. Ja. Also,
ich hab's wahnsinnig toll gefunden, wie du das gepitcht hast. Da habe ich gesagt, das müssen wir machen, unbedingt. Eine tolle Frau.
Ja.
Ich glaube, die wahnsinnig viele Neider gehabt hat um sich. Ich hoffe, sie hat es einerseits erkannt, aber es war ja nicht ständig bewusst, dass sie eigentlich immer von Leuten umgeben war oder oft von Leuten umgeben war, die ihr eigentlich das Werk streitig machen wollten. Es hat auch Menschen gegeben, die ein Leben lang bei ihr geblieben sind, so wie zum Beispiel ihre, die Haushälterin, ja, die wirklich, ja, ich glaube, mit 15 angefangen hat und bis zu ihrem Tod bei ihr geblieben ist. Aber es ist natürlich schon heftig. Dieses letzte Jahrhundert war speziell für Frauen oder für Randgruppen ein sehr schwieriges. Und ich hoffe, dass wir beigetragen haben heute, dass diese Geschichte ein bisschen verbreitet wird. Ich freue mich wieder auf solche Geschichten, auf jeden Fall. Also wenn da wieder was unterkommt, unbedingt wieder mir erzählen, dann reden wir wieder drüber. Ich freue mich auf die nächste Folge. Die sechste war richtig toll. Die nächste wird wieder von einer Reise handeln, von dir, nämlich nach Kopenhagen.
Richtig. Weil ich bin jetzt dann bald bei 3 Days of Design in Kopenhagen. Mhm. Und da wird es dann wieder um die News gehen, die dort vorgestellt werden.
Wunderbar. Also grab dir tief rein. Ja, natürlich. Sei kritisch, so wie in Mailand letztes Mal.
Ja,
in Mailand
muss ich mich nur entschuldigen. Mir ist aufgefallen, selber, wie man es angehört hat, dass ich sehr oft Scheiße gesagt habe. Weil ich offensichtlich sehr...
Ja, aber das war Emotion pur.
Ja, aber mir ist selber negativ aufgefallen.
Okay, dann. Also heute, glaube ich, haben wir das kein einziges Mal gehabt.
Ich hoffe, dass ich es halt vermieden habe.
Simon, es ist ein Prozess. Wir entwickeln uns auch weiter.
Du musst nächstes Mal piepen.
Ja, genau. Wir werden mitklicken, wir werden ein Gewinnspiel draus machen. Wie oft sagt Simon Ladner Scheiße? Auf jeden Fall vielen Dank für diese tolle 6. Episode. Vielen Dank fürs letzte halbe Jahr. Ich freue mich auf das nächste halbe Jahr und unbedingt dann auf jede Folge, die wir machen. Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Bewerten. Ihr wisst, ihr könnt uns wahnsinnig helfen, wenn ihr einfach auf die Glocke drückt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, wenn ihr den Podcast bewertet. Ich sage es immer wieder. Ein Stern ist besser als kein Stern. 5 Sterne sind definitiv besser als einer. Das ist ganz klar. Folgt uns auf Instagram, überall, wo wir the love spreaden. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Erster Donnerstag im Monat ist immer Rea-Erzähltag. Bis dahin, passt auf euch auf. Vielen Dank.
Bis bald.
Ciao, ciao.